Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Shortleg, Shortleg, Shortleg.
We're gonna rock the show.
Shortleg, Shortleg, Shortleg.
Bang your head and let it flow.
Shortleg, Shortleg, Shortleg. Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg, Shortleg, Shortleg.
Turniertag Nummer 8 der PDC-WM 2022 in der Analyse bei Shortleg, dem Daten.de-Podcast. Heute zum ersten Mal bei dieser WM im altbewährten Trio. Mein Name ist Marvin Pfannbaum und ich begrüße zum einen Kevin Barth. Hallo Kevin.
Hallo, grüßt euch.
Und Thomas Shorty Seiler ist mit dabei. Hi Shorty.
Hallo, Grüße zusammen. Freue mich.
Ja, heute, wie gesagt, zum ersten Mal wir drei mal wieder vereint. Ja, und da würde ich jetzt mal fragen, Kevin, wie ist bei dir das Energielevel aktuell? Also kurz vor Weihnachten ist es hinten raus ja schon immer ja recht lang.
Ja, also gerade auch der heutige Tag so insgesamt. Also es gibt ja Leute, die sagen, waren da heute spannende Spiele dabei, aber wie soll ich sagen, wenn ich mir den heutigen Tag angucke und sehe, was wir im Vergleich morgen für ein Line-Up haben, Wahnsinn, wie sich das unterscheidet und auch von der Form, in der sich die Spieler vielleicht gerade auch befinden. Also ich merke es schon ein bisschen. Also es geht schon irgendwie auch an die Substanz, auf jeden Fall.
Shorty, wir hatten ja gestern zusammen schon mal auf diesen Tag heute geblickt, den wir analysieren. Da hat man eigentlich gesagt, wir freuen uns auf den Nachmittag. Der hatte eigentlich viel versprochen. Wenn man jetzt erstmal nur auf die Ergebnisse schaut, 3 von 4 Matches waren sehr, sehr deutlich mit 3-0. Das hatten wir jetzt nicht unbedingt so auf dem Schirm.
Nein, also William Borland ist da so ein bisschen bei sich geblieben. Da war dieser erlebte Moment und schon dieses weit geplante mit dem Geld, was noch nicht in der Tasche ist. Sprich, das eine Auge drauf auf nochmal diesen magischen Moment erleben, nochmal den Neuner spielen und dann mit dem Geld die Karriere so richtig boosten, weil man dann auf Tour gehen kann. Und das waren dann zu viele Baustellen, die neben dem Spiel aufgemacht wurden von ihm selbst, einfach mit der Verlockung, mit der Möhre vor der Schnauze sozusagen, mach nochmal einen Neuner und dir gehören Minimum 50.000 Pfund. Was so eine Karriere am Anfang oder gerade auch wo er steckt, wirklich beruhigen und anschieben kann. Und da war es dann eine ganz safe Nummer für Ryan Searle, also eher langweilig anzusehen. Ja, und Van Gerwen ist uns nicht schuldig geblieben, kommt einfach nicht in die Spur. Wird lange brauchen, um da wieder zurückzukommen und er muss jetzt in meinen Augen so langsam mal Hilfe von außen annehmen. Er probiert ja alles so back to the roots, rein zu den Pubs wieder und zurück zu alten guten Gefühlen und sich da wieder feiern lassen als Local Hero und dann mit den guten Gefühlen wieder auf die Bühne gehen. Hat nicht funktioniert. Dazu lockt natürlich auch die WM mit 15.000 Startgeld. Also nimmt man das nochmal mit und lässt sich da mehr oder minder dann verprügeln von William O'Connor. Und Luke Humphries war einfach heute sehr gut in Spiellaune und einfach stärker aufgelegt als Robbie John, bei dem war heute so gefühlt ein gebrauchter Tag. Könnte auch irgendwie vielleicht auch schon daran liegen, dass es eine verdammt lange Turnierserie für ihn ist und er dann auch mit dem Gedanken vielleicht ein bisschen woanders war und war eigentlich auch, er konnte sich nicht so richtig wehren gegen Luke Humphries, fand ich. Ja, und Joe Cullen, haha, wie hat er das Ding denn noch irgendwie gedreht, was für ein Endspurt, oder? Aber da habe ich auch leider nur theoretisches Material, da würde ich mich über Kevin freuen, was er zu Joe Cullen und Jim Williams sagt.
Ja, grundsätzlich war das natürlich stark, ne? Die Art und Weise, wie er zurückgekommen ist und am Ende hatte Williams dann aber halt auch gar nicht mehr so viel entgegenzusetzen, bis auf einen Elfdarter, glaube ich, im Entscheidungssatz. Danach konnte er gerade beim Scoring nicht mehr so viel ausrichten und Cullen hat das gut gemacht. Am Anfang genug Chancen, glaube ich, auch nicht genutzt und ja, dann muss er diesem Rückstand hinterherlaufen. Aber das sehen wir ja nicht zum ersten Mal bei dieser WM tatsächlich, dass dann ja die größeren Namen dann es nochmal schaffen, zuzulegen und andere nachlassen, ohne zu viel vorwegzunehmen, ist das ja auch etwas, was sich wie so ein Faden durch die Abendsession dann irgendwie auch gezogen hat. Und bei Roby John kann man vielleicht noch sagen, ja, das war vielleicht ein Free Roll für ihn dieses Jahr, aber wir wissen alle, dass da im Januar nochmal irgendwie eine Geschichte ansteht mit seiner Tochter, irgendwie eine OP und so. Und ich glaube, der hätte gerne vermieden, im Januar Q-School spielen zu müssen. Und wird wahrscheinlich auch genau gewusst haben, dass da ein Sieg heute halt die Tourkarte bedeutet hätte. Und es hat mich so ein bisschen an das Spiel gegen James Wade erinnert. Wobei hier waren in jedem Satz Chancen vorhanden, die er aber halt nicht nutzen konnte. Und Luke Humphries hat das im Stile eines, ja, inzwischen auch, ja, Spitzenspielers dann einfach auch eiskalt bestraft.
Machen wir ein bisschen jetzt quer unterwegs, gehen wir nochmal ein bisschen chronologisch vor. Wir haben jetzt schon einiges zu den Spielen gehört. Kevin, bei dir nochmal die Einschätzung, Ryan Searle gegen William Borland. Klar, Borland war weit davon entfernt, was er in der ersten Runde gezeigt hat und gar nicht im Ansatz unterwegs gewesen. Aber man muss auch sagen, Ryan Searle hat den Schwung erstmal mitgenommen von den Players Finals. Er muss jetzt nicht alles zeigen, aber ich hatte schon das Gefühl, der hätte noch ein paar Gänge gehabt.
Ja, also er hat das souverän gemacht, er hat die Aufgabe gelöst. Borland hätte ich nicht erwartet, dass da so ein Leistungsabfall da ist. Ja, aber auf der anderen Seite ist das dann halt auch eine Geschichte. Brooks und Borland sind Top-Talente dieses Sports, definitiv. Aber ja, wenn ich dann schon auch von vielen englischen Seiten lese, ja, ob das dann ein Match ist, was wir in 5 Jahren regelmäßig in Major Finals kriegen werden, das ist einfach too much. Also lass die Jungs sich mal in Ruhe weiterentwickeln. Und natürlich hat das einen Borland irgendwie auch mitgenommen. Ja, und Ryan Searle, ja, der ist heute gut unterwegs gewesen und hat sich diesen Sieg natürlich redlich verdient. Und ja, ich glaube, da wären, wie du sagst, da wären noch ein paar Gänge drin gewesen, ja.
An der Stelle kann ich auch einen Artikel von Kollege Lutz Wöckener empfehlen zu Ryan Searle heute in der Welt. Da ist so was ganz Lustiges bei reingekommen oder bei rausgekommen, eher besser gesagt. Also Lutz hatte ihn darauf erinnert, dass er vor 2 Jahren ja schon mit ihm gesprochen hatte. Damals war ich auch noch mit dabei und da ging es auch um seine Haare und seine Skater-Vergangenheit. Und jetzt ist es auf jeden Fall so, hat er ihn so weit gebracht, dass wenn Ryan Searle Weltmeister wird, dann schneidet er sich die Haare ab. Das hat er auf jeden Fall versprochen. Nur für Lutz wird er das dann machen und würde die Haare dann für einen guten Zweck versteigern. Das hat er immer mal gesagt. Wenn ich einmal berühmter werde und da ein bisschen was rausziehen kann, dass meine Haare etwas mehr wert sind, dann würde er sie abschneiden lassen. Ja, mal gucken, ob es so weit kommt. Der erste Schritt ist ja getan. Ja, den Down gegen William O'Connor hatten wir auch schon kurz gestriffen. 3 zu 0 für William O'Connor. Ich fand eigentlich, am Anfang sah es gar nicht so schlecht aus bei Downs, schon beim Wurf ein bisschen was umgestellt, aber Kevin, der bekommt halt im ersten Leck direkt die 170 ins Gesicht von William O'Connor und stand auf 32 Rest. Das war eigentlich schon direkt im ersten Leck der Stecker wieder direkt ausgezogen.
Ja, es läuft halt dann auch vom Momentum her alles gegen ihn und er hat gerade einfach auch nicht das Selbstvertrauen und die Ergebnisse der letzten Monate, um sich da dann zurückzukämpfen. Der erste Satz war echt in Ordnung, Average rund um die 90, glaube ich, auch noch bis in den zweiten Satz. Und dann ging es rapide runter, auch beim Scoring, ganz wenige Triple nur noch. Und O'Connor hat ja nach dem Spiel auch selber gesagt, er weiß gar nicht, welche Erkenntnisse er jetzt aus diesem Spiel gewinnen kann. Also das war halt einfach ein Arbeitssieg für ihn. Ein klarer und natürlich auch verdienter, aber Durant, ja, hat Ansätze gezeigt, aber das hat halt nicht gereicht, ja.
Ja, ist dann irgendwie auch zwischendurch wieder ein ganz altes Muster zurückgefallen. Also der erste Satz war wirklich noch okay, über 90 auch im Average. Das sah echt ganz okay aus, ein bisschen umgestellt beim Wurf. Ein paar waren schon dabei, die so ein bisschen zerrissen worden sind, aber ja, spätestens Absatz 2, viele, viele Single-Felder, auch die große 5, die große 1, ich glaube einmal auch sogar 9 Darts in Serie, die nicht ins Triple oder noch nicht mal ins gewünschte Single-Feld gingen. Also ja, dann kam der Kopf wahrscheinlich einfach wieder dazu und dann war die Sache auch mit 3 zu 0 da schnell zugunsten von William O'Connor durch, der jetzt hier wieder in Runde 3 steht. Genau, Luke Humphries und John Rodriguez hatten wir schon angesprochen. Robbie muss in die Q-School, ganz knappe Geschichte. Ist auch ein bisschen schade, darf da zum Glück natürlich erst in der Final Stage antreten, durch seine guten Ergebnisse auf der Challenge Tour. Aber trotzdem ist Emmy schon ein bisschen bitter, weil Kevin auf dieses gute Jahr mit dem wirklich auch guten Preisgeld hätte er schon auch schön aufbauen können für nächstes Jahr, hätte es knapp gereicht.
Ja, und jetzt kann man natürlich dann auch hingehen und fragen, ne, wo sind die Momente gewesen, ne? Wo hätte man vielleicht noch diese fehlenden irgendwie 2.000, 3.000 Pfund hernehmen können. Da wird er wahrscheinlich auch ein paar Spiele im Kopf haben auf der Tour, die er vielleicht knapp verloren hat oder so. Und ja, nach wie vor, es ist halt einfach eine zu hohe Unkonstanz auf der Bühne vielleicht. Aber wenn er es jetzt schafft, dran zu bleiben und sich häufiger diese Möglichkeiten schafft, auf der Bühne zu spielen. Ich meine, er ist jetzt bei der Q-School natürlich einer der Favoriten. Aber ich glaube, dass das nicht so einfach ist, innerhalb von kurzer Zeit jetzt wieder den Hebel umzulegen von ich habe WM gespielt, weil wir haben ja diesmal nicht bis Februar Zeit, bis die Q-School gespielt wird. Wir haben jetzt aus Robys Sicht haben wir 18 Tage. Das heißt, fliegst nach Hause, feierst Weihnachten, kommst ins neue Jahr und dann ist der Fokus auf die Q-School und dann musst du einen Tag früher anreisen, obwohl er muss, glaube ich, nicht sofort, weil er in der Final Stage ist, aber trotzdem länger als 7, 8 Tage Vorbereitung hast du da jetzt objektiv gesehen auch nicht.
Dann noch kurz was zum vierten Spiel, Joe Cullen. Wie gesagt, 3-2 der Gewinner gegen Jim Williams. Shorty, eigentlich schade, dass du das Spiel nicht gesehen hast, denn da wäre der Schleifstein auf jeden Fall essentiell gewesen, weil der Jim Williams hatte so viele Bouncer, die steckten teilweise auch wirklich nicht gut im Board drin. Also das war auch eine Mixtur, glaube ich, aus Board und seinem Wurfstil und vielleicht nicht angespitzten Spitzen. Also da wäre der Schleifstein eigentlich notwendig gewesen.
Ja, wie schade. Das ist natürlich schade, weil wenn du dir dadurch, ich gehe jetzt mal pur vom Ergebnis aus, dadurch so viele Chancen verbaust, weil die Dinger ständig auf dem Boden liegen, dann werden sie teuer. Und dann im Gegensatz zu einem Schleifstein, ihr wisst ja, ne? Der ist halt schnell bestellt und kostet nicht viel Geld.
Naja, für Joe Cullen war es auf jeden Fall ein guter Tester, hat es ein bisschen spannend gemacht, aber seine üblichen Doppelproblemchen hinten raus, aber eigentlich ganz gut. Die Crowd war auch sehr auf seiner Seite, das ist auch ein bisschen Wales gegen England am Ende, kommt man auch merken. Und die Crowd war auch ein entscheidender Faktor im ersten Spiel der Abendsession zwischen Nathan Aspinall und Joe Mernon. 3-2 gewinnt Aspinall, nur muss man sagen, hatten wir vorher ganz anders prognostiziert und hat sogar einen Matchstart überlebt, Kevin. Gut, wir hatten auch gesagt, Aspinall, da waren wir uns nicht ganz so einig. Ich dachte eigentlich, Aspinall traue ich schon was zu, jetzt ist er noch mit dabei. Aber Bewerbungsschreiben auf mehr hat er auf jeden Fall nicht abgegeben.
Ja, das war in allen Bereichen schwierig. Also im ersten Satz dann 2 von 7 auf die Doppel, dann im zweiten war er echt gut unterwegs, dann verliert er wieder den Faden, kommt wieder zurück. Im Entscheidungsset hat, beziehungsweise im vierten Satz hat Mernon diesen einen Matchstart auf Tops, um 75, glaube ich, zuzumachen. Ja, und dann räumt Aspinall doch noch das ab. Und ja, im Entscheidungssatz geht dann Mernon die Scoring-Power komplett verloren und Aspinall kann da durchgehen. Das war in vielen Bereichen schwierig, ne? Weil auch er immer wieder gepatzt hat und er hatte auch immer wieder mal gute Momente. Ne? Ich glaube, der zweite Satz war der stabilste, aber prinzipiell, Nummer 10 der Welt, das ist auf jeden Fall angreifbar. Zumindest wenn Brandon Dolan jetzt das tut, was er das ganze Jahr über getan hat, dann sehe ich mich da eigentlich bestätigt mit dem, was ich vor dem Turnier gesagt habe.
Er hatte ja ein bisschen Probleme, auch einen getapten Arm, Shorty. Hat zwar gesagt, es stört ihn jetzt erstmal an sich nicht. Man merkt schon, er hätte jetzt nicht irgendwie den Weg zum Eli Pelli gefunden, wenn er gesagt hätte, okay, damit kann ich nicht spielen. Also es hemmt aber dann trotzdem wahrscheinlich irgendwo, oder?
Ja, ganz klar. Also auch wenn du das versuchst, so gut wie wegzudrücken, wie es auch nur sein kann und sagst, nee, das fühlt sich alles ganz normal an, ist unser Sport nicht so gewaltig schnell, obwohl er schnell ist, dass du das immer wieder ausblenden kannst. Und du erwartest den Schmerz am Ende dieser Bewegung. Und manches Mal hast du einfach diese Erwartungshaltung, siegt dann über die Tatsächlichkeit, bis du dir da wieder reinhämmerst, dass du eigentlich gerade mit diesem Tape genau dagegen angehst. Und dann hast du halt, wie gesagt, wieder eine andere Baustelle dabei. Und das wird es dann halt immer schwieriger, ne? Also du solltest da, Schuster, bleib bei deinen Leisten und versuche es irgendwie auszublenden. Aber wenn er eine ernsthafte, richtige, schmerzhafte Verletzung hätte, dann hätte man das auch mehr in seinem Spiel gesehen. Dann wäre auch ein Joe Mernon in der Lage gewesen, Nathan Espinel aufzuhalten. Aber so, ja, kann man das eigentlich so ein bisschen auch Festival der vergebenen Chancen nennen, so wie der Mensch für Joe Mernon auch damit reinzählt. Eine vergebene Chance.
Ja, mir wäre es auch ein bisschen zu viel Kampfmodus bei Espinel. Ich mag das zwar, wenn er diesen Modus anschaltet, aber ich finde, er hat auch oft mal die Gefahr dabei, dass er dann überdreht, war es heute nicht der Fall. Er brauchte das wahrscheinlich auch über die Fans, aber naja. Wie gesagt, andere Spiele haben uns da schon besser gefallen. Ja, dann geht es eigentlich emotional weiter mit der nächsten Partie. Dick van Dijvenbode gegen Boris Koltsov hatten wir auch gestern hier schon vermutet. Da wird es emotional zugehen. Der Walk-On, unterschiedliche Lieder, ganz unterschiedliche Genres, aber ja, ging gut los. Beide hatten Bock auf die Partie. Qualität war jetzt nicht so hoch, muss man sagen, Kevin. Dirk gewinnt hier am Ende in der Verlängerung, lag bereits 1 zu 2 zurück. Da lebte das Match eher vom Entertainment-Faktor als von der Qualität an sich.
Ja, also wenn ich da jetzt auch auf Twitter lese, es war das beste Match des Turniers. Ja, vielleicht von dem, was die Jungs da sonst so auf der Bühne gemacht haben. Aber ja, also viele verpasste Chancen. Ich glaube, 31 Doppel, die beiden gemeinsam im finalen Satz verpasst haben. Dirk van Dijvenbode mit einem ganz wichtigen 70er-Check, um das 3 zu 2 zu machen in der Verlängerung. Und ja, Koltsov lässt viel liegen. Beide lassen immer wieder auf die Doppel federn. Beim Scoring habe ich Koltsov jetzt selten so gut zwischendurch erlebt. Also hab mich, was das betrifft, positiv überrascht. Bei Dirk, der kann viel besser spielen, läuft aber, denke ich, gerade auf der Bühne schon längerer Zeit seiner besten Verfassung hinterher und braucht dringend, denke ich, eine Leistungssteigerung, wenn das Turnier wirklich dann noch weitergehen soll. Und dieser Traum von diesem möglichen Achtelfinale mit Gervin Price, wenn der irgendwie noch weiterleben soll.
Shorty Boris Koltsov, trotzdem dieses Jahr finde ich schon eine Erscheinung bei dieser WM, weil er sich ja echt schon ordentlich gewandelt hat. Er hat ja gesagt, sein Vater ist nicht mehr da. Jetzt kann er sich so benehmen, wie er das für richtig hält. Der hat irgendwie schon das ein bisschen auch für sich entdeckt. Auch der Jubel nach dem Satzgewinn da mit dem kleinen Tanz. Also das war schon was Feines.
Ja, also ganz klar. Er ist auf jeden Fall eine Erscheinung für die Szene. Ist das sehr gut. Sein Walk-on auch mit diesem nachgemachten Wikinger-Schiff, The Viking. Also da steckt schon ein ausgeklügeltes Konzept hinter und das ist very entertaining. Das war ein bisschen ja, spooky, da bei der Entstehung mit dabei gewesen zu sein, quasi das eine Spiel vorher, was er mit dem armen Jermaine da veranstaltet hat. Das war eher so ein, ja, weiß ich auch nicht, Schaulaufen und hatte mit Darts, das wurde so ein bisschen an die Seite gedrängt. Aber dieses Spiel, ja, hat er sich toll verkauft, weil ich hätte nicht gedacht, dass er den Dirk van Dijvenbode quasi so lange Paroli bietet, der mir zu Anfang dieser Partie zu angestrengt wirkte, zu sehr drücken musste, um in seine Komfortzone zu kommen. Und da hätte er vielleicht überdreht er. Und Koltsov lebt gerade so die Leichtigkeit und so sah es ja dann auch aus im zweiten Set und dritten Set. Kaum noch eine Gegenwehr, wo Dirk war irgendwie wie zugenagelt. Ja, und dann kam dieser Rettungsschuss halt, ne? Und es ging dann am Ende doch noch wieder in seine Richtung. Aber ja, die jungen, frechen Kerle, wo Boris Koltsov in meinen Augen zugehört, so ein Pionier in seinem Land für diesen Sport, erfährt viel Unterstützung aus der Szene, die ihm da beim Support des Dartsports in Russland zum Aufbau auch helfen. Und da sind die schönen Nebengeräusche, die da funktionieren. Und bis jetzt, sagen wir es mal so, ist es noch nicht so aufgestoßen, dass es irgendwer ihm übel nimmt, jetzt ausgenommen von Germaine Wathimena.
Aber Jermaine ist ja auch, also ich weiß jetzt nicht, aber der ist ja nicht das erste Mal, glaube ich, gewesen, dass der sich über Dinge aufgeregt hat.
Hat sich, glaube ich, in erster Linie eher über sich selbst aufgeregt.
Ja, okay.
Ja, also ich glaube, das hatten wir mit Moritz ja schon besprochen, ich glaube, diese nicht gegebene Fistbump war eher so, ja, das haben sich aber gegenseitig falsch interpretiert. Er gab ja den Daumen und da, ich glaube, da brauchen wir nicht jetzt hier nochmal ein Fass aufmachen.
Nein, auf keinen Fall. Das wollte ich damit auch nicht gemeint haben. Ne? Ich meinte nur, wie gesagt, er ärgert sich als Einziger darüber über Boris Kolzow, weil so hat er ihn einfach nicht erwartet. Das will ich damit meinen. Ne?
Also, ja, nee, das definitiv.
In den Zwischengeräuschen. Ne? Da war Kolzow halt noch nie so, wie er bei diesem Spiel war.
Nee, absolut. Das konnte man jetzt nicht erwarten vor der WM, dass er da so auftritt auf der Bühne. Nun ja, weiter ging es dann noch am Abend. Kim Heibrechts gegen Steve Beaton. Viele hatten da Fallon Sherrock erwartet, erhofft. Sky bestimmt. Auch von der Ansetzung her hat man hier, glaube ich, auch drauf gesetzt. Das dritte Spiel des Abends ist ja meistens das Main Event. Hat man jetzt Kim Heibrechts gegen Steve Beaton gehabt. Main Event, Kevin, war es jetzt nicht wirklich. Ne? Also waren beide schon hart am Struggeln auf der Bühne. Auf den Doppeln war es sehr, sehr abenteuerlich.
Ja, gerade in den ersten beiden Sets war es sehr, sehr wild, definitiv. Also bei Kim wusste ich nicht, ob es diese Geschichte war, die er jetzt erlebt hat, mit diesem nach England kommen, dass er nicht über Frankreich mit dem Auto reisen durfte und dann zurück musste, nach Belgien fliegen musste, und dann war das Gepäck nicht da und dann kam es einen Tag später. Vielleicht die eine Geschichte und dann das andere, unbedingt bei der WM gut spielen zu wollen. Und bei Steve Beaton, ja, Steve Beaton und die WM, das ist die eine Seite. Und Steve Beaton, der halt einfach auch in diesem Jahr leistungstechnisch ein bisschen abgesagt ist, ist halt das andere. Und das hat sich die Klinke gegeben. Also die ersten beiden Sets waren wild. Und danach habe ich das schon als recht gut und recht vernünftig empfunden, was Kim im dritten und vierten Satz gespielt hat. Also da war er dann überlegen, da war er dann der bessere Spieler. Auch das Scoring und auch das Finishing ist besser geworden. Steve Beaton, glaube ich, noch mit seiner 146 mal dazwischen gegangen. Aber das war, am dritten, vierten Satz war es okay von Kim. Er wird aber natürlich auch wissen, dass das gegen Price nicht ausreicht.
Ja, neben der Anreise hat Heibrechts im Interview auch noch erwähnt, dass ja, er kaum trainieren konnte im Vorhinein, denn die Schwiegereltern hatten Corona. Seine Frau Dana ist ja Vollzeit, arbeitet Vollzeit und daher hatte er die ganze Zeit die Kinder und kam deshalb kaum zum Training. Jetzt meinte er, er wird die nächsten Tage jetzt endlich trainieren können. Also zu der Anreise kam auch das noch hinzu. Vorbereitung war wirklich nicht optimal. Es hat gereicht gegen Steve Beaton. Shorty, da nochmal vielleicht kurz eingehakt. War da vielleicht Fallon Sherrock die erste Hürde einfach zu sehr bei Steve Beaton im Kopf noch, oder war das, der ganze Fokus war vielleicht auf diesem Spiel ausgelegt und war jetzt eigentlich schon quasi damit das erreicht, was Beaton nochmal zeigen wollte? Oder wie siehst du das, die Leistung jetzt von Beaton in dem Spiel?
Von Beaton im Spiel war auf Suche nach sich selbst, weil er war doch überraschend stark gegen Fallon. Wir haben ihn jahrelang nicht so stark spielen sehen und er hat gegen Fallon unbedingt abliefern wollen. Ja, und hatte so einen Punkt vielleicht dann erreicht, wo er sowieso nicht mehr machen konnte als in diesem Spiel. Hat ist drumherum gekommen quasi um dieses Spiel, dass er es gewonnen hat. Und jetzt gehört den Fallon Sherrock gehört quasi jetzt den zukünftigen Spielern. Also das braucht er nicht nochmal erleben, das hat er geschafft. Und heute war einfach irgendwie gar nichts von ihm zu sehen. Und das war auch so ein bisschen schade, weil auch für ihn waren ja die Chancen quasi nach diesem Sieg mit Kim, der selber diese Fürchterlichkeiten erlebt, doch durchaus mehr drin. Und Steve war einfach nicht so ganz da. Aber das kann ja nun auch mal passieren. Nach dem Ding, wenn man sich so ein bisschen zu satt fühlt vielleicht, dann, ich weiß es nicht ganz genau, woran es lag, aber also die Leistung von Fallon hätte für Kim gereicht.
Ja, insgesamt 62 verpasste Doppel in diesem Spiel, zusammengerechnet auf beiden Seiten, zeigen natürlich, wo da die Argen lagen. Ja, zum Abschluss des Abends oder des Tages gab es dann noch den zweiten Sätzen des Tages, der sich verabschiedet hat. Nach Glenn Dowland ist auch Simon Whitlock ausgeschieden. Er unterliegt hier Martijn Klärmacker mit 1:3. Puh, auch schwieriges Match. Averages jetzt beide bei 88 circa, auch einige Doppelprobleme. Vor allem bei Whitlock stehen hier nur 23,1%, Kevin, ja. Und das ist ja eigentlich seine Stärke.
Ja, das hat man immer als sein Zugpferd definiert und jetzt geht es so ein bisschen ihm abhanden. Es war ja auch relativ unauffällig, was er im Laufe dieses Jahres angeboten hat und ja, wenn Whitlock gut spielt, dann ist das Finishing ein Trumpf und dann funktioniert aber eigentlich auch das Scoring ganz gut. Man hat vor ein, zwei Jahren gedacht, da kommt noch mal was, da ist so ein gewisser Aufwind da, aber es ist jetzt wieder eine frühe Niederlage bei der WM. Er hatte dann auch ein bisschen Glück, dass Klärmarker einen Setdart nicht macht, um schon das 2-0 früh zu machen. Die ersten beiden Sets ja über die volle Distanz. Und danach schmeißt Whitlock dieses Spiel eigentlich weg. Also was der im dritten und vierten Satz alles liegen lässt. Und ja, Klärmarker, ja, der hat halt den Wischmopp dabei und staubt kräftig ab und holt sich das Ding und hat jetzt zwei durchschnittliche, allenfalls durchschnittliche Leistungen gebraucht, um sich jetzt hier in die dritte Runde zu spielen. Das muss, kann man anerkennen, das ist in Ordnung. Da hat halt jetzt die Auslosung auch mitgespielt, aber ja, natürlich, von Whitlock erwartet man da doch nochmal ein bisschen mehr, aber vielleicht müssen wir uns damit abfinden, dass die ganz großen Zeiten vom Wizard dann doch der Vergangenheit angehören, auch wenn es immer noch viele Whitlock-Fans in Deutschland gibt und ich wahrscheinlich dann ab morgen böse Post bekomme, keine Ahnung.
Die Frage, ob man mit einem Wischmopp wirklich abstaubt, macht man da nicht eher...
Ja, okay, dann ist es halt das Dings hier, das Abstaubtuch, aber ich wollte das mit dem Abstauben nicht vorwegnehmen, weißt du, irgendwie.
Ja,
ja, dann staubt man nicht mehr. Der Moritz kann das in den Rücken reinschneiden. Mit dem.
Überlass das doch bitte QVC oder HSE. Ja, das ist ja eine seriöse Sportsendung, nicht wahr? Ach so.
Ja, aber das
also,
hast du die Schleichwerbung gemacht.
Kevin sagen möchte, dass der verdammte Wischmopp das Ding abstaubt, dann tut er das.
Und jetzt kaufen sich die Leute hoffentlich alle Wischmops und stauben ab.
Ja, auf jeden Fall. Neu bei uns im Daten.de-Shop. Der abstaubende Wischmop. 3 für 1. Noch jetzt bestellen, dann kommt er noch vor Weihnachten an. Okay. Ja, kommen wir zurück zum Sportlichen, obwohl wir damit eigentlich für den Mittwoch auch durch sind. Mir fällt es jetzt schwer, diese Frage zu stellen. Match of the Day, weil wenn ich jetzt so drüber gehe, war das keins, wo ich sage, oh, das hat mich so richtig gefesselt. Shorty, was wäre denn dein Vorschlag für das Spiel des Tages?
Ich sage, das ist jetzt nicht gerade ganz einfach, weil, Himmels Willen. Ich sage mal, vielleicht einfach in der Konsequenz Luke Humphries, weil er hat die Chance gesehen, Raubi ist heute nicht drauf. Ich hau drauf und will auch mal so meine Marke abgeben, weil Luke Humphries, dem traue ich einfach deutlich viel zu in diesem Jahr und bin gespannt drauf. Ich sage dann mal, okay, was soll's, Luke Humphries, wegen seiner Konsequenz.
Also Player of the Day in dem Sinne Match of the Day ist dann Cullen gegen Williams gewesen. Gute Frage.
Ja, also gut, wenn ihr mir sagt, dass es genau mit diesen unbedingten Zeiten zu tun hat, dass ihm die Darts vor die Füße klatschen, dann muss es ja ein Wahnsinnsspiel gewesen sein, dass dann irgendwie davon so abhängig war. Also von mir aus gerne Match of the Day, Cullen gegen Williams.
Naja, ich glaube, erstmal noch nicht traurig, wenn man das Spiel nicht gesehen hat. Also so war es jetzt nicht. Ich glaube wirklich tatsächlich, und das ist ja eigentlich ganz lustig, ich würde mich jetzt hier für Van Duijvenbode gegen Kolsov entscheiden, weil mich das irgendwie noch am meisten angesprochen hat. Auch wenn es von der Qualität her jetzt auch nicht so Bombe war, ging aber immerhin in die Verlängerung und hatte halt so Faktoren wie Emotionalität, Feiern, Fans, Eingebundenheit. Mhm. Das rettet vielleicht so ein bisschen diesen Tag, aber qualitativ war ich heute eher enttäuscht. Vielleicht waren meine Erwartungen aber auch einfach zu hoch.
Ja, aber ihr habt es ja vorhin gesagt, die Voraussetzungen waren da. Also, aber wir hatten mehrere Spieler mit Borland, mit Roby John, mit Glenn Durant, mit, wer fällt mir noch ein, Aspinall, Whitlock, Beaton, Van Duijvenbode, also kaum jemand, bis auf vielleicht Joe Cullen und Luke Humphries und Ryan Searle, das sind drei von 16 heute gewesen, die im Einsatz waren, die vielleicht halbwegs Normalform gezeigt haben, um es einmal auf den Punkt zu bringen.
Vielleicht kann ja unsere weitere Kategorie noch die Laune ein bisschen anheben für diesen Tag. Kommen wir zu den Useful Stats, presented by Darts Orakel. Da haben wir wieder 4 Stats für euch vom Tage, presented by Darts Orakel, die ich jetzt wieder vortragen werde. Beginnt mit Stat Nummer 1, der lautet: 2 der 3 Sätze zwischen William Borland und Ryan Searle gingen in ein 5. Leg. In diesen beiden Decidern konnte Borland im Schnitt nur noch 61,1 Punkte erzielen. In den letzten 7 Lecks hat Luke Humphries jedes Leck mit einer besseren Aufnahme begonnen als Robbie John Rodriguez, der in Runde 1 noch den höchsten First 3 Average aufstellte. Im letzten Satz versuchten Dick van Dijvenbode und Boris Kolzow zusammen 12 Mal einen Ein-Dart-Finish zu checken. In lediglich ein Drittel der Versuchen ist dies am Ende aber gelungen. Die schlechte Doppelquote überschattete das tolle Scoring von Kim Heibrechts. Mit seinen ersten 9 Darts konnte er im Schnitt 111,35 Punkte ans Board bringen. In 8 der letzten 13 Lecks hat er sich nach 3 Aufnahmen einen Finish gestellt.
Ja, dann war ich bei Kim gar nicht so falsch mit dem Scoring.
Nee, absolut. Das liest sich doch am Ende dann doch noch besser. Wir hatten so die Doppel da in den Fokus gestellt, aber das Scoring war gar nicht so schlecht. Dann machen wir den Haken dran an den Mittwoch und kommen wir zum letzten Tag vor der Weihnachtspause. 2 Sessions haben wir noch für euch und da wird es auch aus deutschsprachiger Sicht nochmal, ja, richtig interessant, richtig lecker, ne? Wir haben nochmal, wir ziehen nochmal alle Geschütze auf und blicken rein in den Donnerstagnachmittag. Da haben wir die Partien Damon Hatter gegen Luke Woodhouse, Brandon Dolan, Kellen Ruiz. Mendel Zulovic spielt gegen Alan Suter und Jose de Sousa gegen Jason Lowe. Da würde ich jetzt doch mal sagen, erstmal den Mensor, Kevin, Mensor gegen Suter, wir hatten es ja auch schon mehrmals besprochen, ist gefährlich, auch wenn Suter jetzt im ersten Spiel noch nicht so auf Schiene war. Mensor, Eli Pelli, immer nicht so einfach.
Ja, also ich bleib, mein Gefühl ist nach wie vor Suter. Und da gehe ich mal mit meinem Gefühl, weil mein Gefühl war auch Flo Hempel gegen Dimitri und so weiter. Es macht gar keine so schlechten Dinge während der WM bislang mein Gefühl. Und vielleicht ist es knapp, aber ich gehe erstmal auf Suter.
Shorty Dolan gegen Wists ist sehr, sehr interessant. Beide kommen mit sehr guter Form an. Schwer zu prognostizieren, genau. Oder?
Ja, vor allen Dingen wird's die Geschwindigkeit ist rasant, ja, die Kellen Ruiz spielen kann, die Brandon Dolan aber niemals durchhält, obwohl der sich ja auch wirklich stark beschleunigt hat. Ne? Also er hat einen sehr effizienten neuen Geschwindigkeit in seinem Wurfstil, also macht schon Spaß. Beide super drauf, wird ein hartes Rennen, aber ich glaube, dass Kellen Ruiz letztes Jahr so unglücklich ausgeschieden ist. Ja, verdammte Tat. Ich sage einfach mal, Kellen Ruiz gewinnt die Nummer.
Ich dürfte gar nicht auf Ruiz tippen, weil ich Dolan so als möglichen Viertelfinalist auf der Karte habe. Habe ich immer noch. Aber das Match ist natürlich, ja, hat vielleicht five sets written all over it vielleicht.
Stimmt, ja. Wir hatten den Brandon Dolan ja richtig weit getippt in unserer Vorschau mit Marcel Scorpion. Den hatten wir ja, glaube ich, im Halbfinale am Ende. Ne?
So fast. Ja, Viertelfinale auf jeden Fall.
Ja, wir hatten ihn sehr weit getippt. Mal gucken, wenn er jetzt rausgeht gegen Riz. Naja, wir werden es beobachten. Das zum Nachmittag, aber auch der Abend. Der hat es nochmal richtig in sich.
Jetzt haben wir nur 2 Spiele getippt vom Nachmittag.
Ja, aber...
Ja gut, ist okay, ist alles gut.
Oder willst du es noch groß, Hatter, Woodhouse und D'Souza, Low?
Ja, Hatter und D'Souza habe ich schon klar vorne. Also
ja. Low. Naja, da ändern sich bei mir auch nichts.
Ne?
Ja,
deswegen dachte ich mir doch.
Deswegen, ich dachte nur, wir sollten kurz drüber reden. Aber
ja, das, nee, klar, ja. Auf jeden Fall. Das haben die 4 auf jeden Fall verdient. Aber gucken wir trotzdem mal noch jetzt in den Abend rein, denn der ist wirklich nochmal richtig, richtig, richtig lecker. Die letzte Session vor der Weihnachtspause, da können die Kekse nochmal rausgestellt werden. Mach die Milchpackung auf und würde ich sagen, genießen. Denn es geht los mit Daddy Nopper gegen Jason Heaver. Gut, da brauchen wir jetzt nicht so viel zu sagen, denn das ist Nopper schon der klare Favorit, hat ja auch zuletzt echt gut gespielt. Denke, da sind wir uns alle einig. Dann aber aus deutscher Sicht Gabriel Clemens gegen Louis Williams. Gefolgt vom Main Event des Abends, vielleicht sogar in der zweiten Runde, Rob Cross gegen Raymond van Barneveld und zum Abschluss noch Chris Dobie gegen Rusty Jake Rodriguez. Also, was wollen wir eigentlich noch mehr für so einen Abend?
Boah, Wahnsinn. Also, Gaga, glaube ich, immer noch mit einem schweren Spiel, der junge Louis Williams. Also ich glaube, dass Gaga sich durchsetzt, aber da können durchaus ein paar schwierige Momente dabei sein. Tja, ich verweigere den Tipp bei Cross gegen Barney. Ich weiß es nicht. Also wenn Barney sich nicht auf die Doppel steigert, dann geht er 3-0 raus. Das ist meine feste Überzeugung. Ansonsten kann er das Ding auch gewinnen. Und Rusty Jake und Chris Dobie sind befreundet. Könnte also passieren, dass das Mitte 80 wird. Oder beide schütteln das ab und geben richtig Vollgas. Und irgendwie habe ich auch so das Gefühl, dass Rusty Jake den nächsten Schritt macht und Chris Dobie raushaut. Und dann sein Spiel gegen Michael van Gerven kriegt.
Nee, also ich habe ja den Chris Dobie leider ein bisschen weiter vorne, aber was Rusty Jake da macht, ist phänomenal. Und wenn du sagst, sie sind befreundet und wir eine Mitte 85 erwarten können, dann will ich das nicht hoffen, weil dann will ich ja die Freundschaft sehen von Gerben Price und Johnny Clayton und die klatschen uns mal so knappe 100 ins Gesicht. Und wir gehen völlig steil, damit wir total ausgeruht am 24. wieder aus dem Koma aufwachen. Ich glaube, das wird ein Riesenspiel von Rusty Jake werden. Und er wird echt fighten, aber ganz, ganz am Ende wird es Chris Dobie machen. Wenn Rob Cross und Raymond von Barneveld, möchte ich am liebsten auf deinem Schimmel reiten. Ich will auch keinen Tipp abgeben, das ist genau das. Wenn Barney sich steigern kann auf ein Doppel, hat er eine Chance. Weil Cross ist in den letzten Turnieren echt wieder stark aufgekommen. Und ihm wird es ein Fest sein, Raymond von Barneveld ein weiteres Mal auf einer WM einfach aus dem TV-Turnier rauszunehmen. Gaga gegen Louis Williams. Also ein bisschen Vorsicht von Louis Williams möchte ich auch da einstreuen, weil er cool und extrovertiert ist, jung und hungrig und das nächste Talent in der Pipeline. Was ist er, 19 oder 21?
19, Louis Williams ist 19 Jahre.
19, ja, also noch total gierig und furchtlos. Und das haben wir ja in Willie Borland schon gesehen, was das anrichten kann an so einem Board. Ich hoffe, dass Gaga weiterhin quasi einfach seine Schiene fährt, weil für mich, wie gesagt, klar, der Favorit in diesem Spiel, aber das Spiel muss erst gewonnen werden. Also warten wir es ab. Danny Nopper, Jason Heaver, da verlasse ich mich auf euch Jungs, weil über Jason Heaver weiß ich nicht wirklich viel. Und da ist für mich der Noppert eigentlich auch klar vorne, ja.
Ja, doch. Also Heaver hat jetzt auch bislang, also ist ja sein Debütjahr auf der Tour, aber das sein erster WM-Auftritt ist mir jetzt nicht so sehr in prägender Erinnerung geblieben, ne?
Okay, ja, dann Noppert, ne? Klar.
Ja.
Ja, dann sind wir uns noch weitestgehend einig, was die Spiele angeht am Abend. Ja, genießt nochmal die letzte Session. Das definitiv können wir so festhalten. Kommen wir noch zur Umfrage, die wir heute hatten. Die hieß, wie viele Gesetze scheiden am Mittwoch aus? Am Ende sind es 2 geworden und dafür stimmten auch mit 52% die Mehrheit in diesem Falle. Herzlichen Glückwunsch dazu. Guter Tipp. Gut, bei Durant konnte man es fast erwarten. Einen weiteren hat es eben mit Simon Whitlock getroffen. Die neue Frage wird dann lauten, wird Gabriel Clemens als zweiter Deutscher nach Flo und Hempel in die dritte Runde einziehen? Wir wollen es doch mal stark hoffen. Gut, dann wären wir soweit bereit, würde ich sagen. Ihr habt alle Infos für den letzten Tag vor Weihnachten. Genießt, wie gesagt, nochmal die 8 Spiele. Dann haben wir uns auch eine 3-tägige Pause, denke ich, reglich verdient. In dem Sinne, danke Shorty, danke Kevin für heute.
Gerne.
Sehr gerne.
Ja, und dann mach's gut. Bis morgen. Da machen wir nochmal die weihnachtliche Ausgabe des Donnerstags und gehen nochmal alle Spiele für euch durch. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.